so geschätzte, sexbegeisterte Mädchen und Buben, wir kommen jetzt also noch zum zweiten Teil von meinem Interviewgespräch mit der Sexologin Gabriela Kirschbaum. Jetzt geht es so richtig los. Der erste Teil ist eigentlich nur ein Warm-up gewesen. Jetzt kommen aber so die richtig harten Fragen und die richtig harten Antworten auch. Geht jetzt unter anderem noch darum, inwiefern die Pornografie die Sexkultur, insbesondere von jungen Leuten, beeinflusst. Also offenbar lässt man sich da auch ein bisschen leiten von Pornografie. Das kann einerseits Kreativität fördern, kann aber offenbar auch, wie wir werden hören, gewissen Leistungsdruck erzeugen, dem nicht jeder junge Mann kann standhalten, offenbar. Also, ich rede jetzt da natürlich nicht von mir persönlich. Aber offenbar schafft es nicht jeder junge Mann, da die Wünsche zu erfüllen, die offenbar rum sind, auch bei den Frauen, wenn man zu viel Pornos schaut. Seid also gespannt auf den zweiten Teil mit der Sexologin Gabriela Kirschbaum.
Statistiken zeigen, dass es viel Seitensprünge gibt.
Vielleicht spielt da auch Sexsucht eine Rolle bei so Seitensprüngen, könnte ich mir vorstellen. Was könnt ihr zu Sexsucht sagen? Kann man überhaupt sagen, wo das anfängt? Ist das verbreitet? Was sind so eure Erfahrungen da damit? Gibt es irgendeine Definition, wo das dann bestimmt, was da darunter geht überhaupt?
Es ist keine Diagnose. Es gibt keine Diagnose Sexsucht. Ja, von dem her ist Definition schwierig. Ich denke, sie ist ähnlich wie jetzt eine andere Sucht. Alkoholsucht oder Spielsucht oder so würde ich sie anschauen.
Also kann man sagen, es ist auch die Sucht, wenn es vielleicht problematisch wird für irgendwelche Beteiligten?
Nein, dann ist es noch nicht unbedingt eine Sucht. Oh. Aber das ist sicher ein Faktum, wieso dass Leute sich vielleicht Hilfe suchen.
Wenn jetzt jemand, also da kann ich auch wieder einen Kollegen von mir als Beispiel nehmen, relativ weit würde ich gehen, um Sex können zu vollziehen und vielleicht auch bei der Partnerinnenwahl dann relativ kompromissfähig sein, also auch sich auf Partnerinnen einladen, die vielleicht nicht seinen Idealvorstellungen entsprechen, aber trotzdem macht es halt, um halt an Sex hinzukommen. Dann merkt man aber eigentlich nach dem Geschlechtsverkehr, dass man das jetzt gar nicht so viel gebracht hat. Er bereut es vielleicht auch ein bisschen dann, relativ klima. Kann man da schon von einer Sexsucht reden vielleicht?
Ich würde von dem alleine nie von einer Sexsucht reden. Es ist es wird viel zu schnell von Sexsucht geredet. Aber mit dem alleine würde ich ihm sicher empfehlen, sich zu überlegen, was er sucht damit. Das ist sicher hilfreich. Weil das sicher ein Zeichen ist von einem dranghaften Verhalten in der Sexualität. Dass man es immer wieder machen muss, aber es keine Befriedigung gibt. Und es vielleicht sogar enttäuschend ist nachher oder frustrierend oder es unglücklich macht.
Sucht man da damit vielleicht auch irgendwelche Bestätigung?
Ja, es gibt sehr viele Gründe. Ich finde es eine total spannende Frage überhaupt bei allen. Was motiviert uns zur Sexualität? Man hat es einfach immer und heute muss man immer geilen Sex haben. Aber es fragt immer noch niemand, wieso dass man es hat. Und darunter sind verschiedene Motivationen. Und es kann durchaus sein, dass Bestätigung eine Motivation ist. Aber gerade bei dranghaftem Verhalten in der Sexualität geht es häufig um einen emotionalen Ausgleich. Spannenderweise und gar nicht um den Sex. Das wissen die Beteiligten aber nicht und würden es auch von sich weisen, weil sie ja so viel Sex im Kopf haben quasi. Aber das führt natürlich auch dazu, dass es gar nie befriedigend werden kann, weil sie im Grunde genommen einen Spannungsausgleich oder etwas Emotionales suchen, was in diesem Gebiet so gar nicht, nur ganz kurzfristig, nämlich während der sexuellen Erregung, das befriedigt werden kann oder einfach übertüncht werden kann mit Glücksmomenten.
Wir haben es vorhin schon von einem Missverständnis gehabt. Ihr habt wahrscheinlich mit anderen Missverständnissen noch zu tun in eurem Praxisalltag. Was sind da weitere, meist verbreitete oder auch weniger verbreitete Missverständnisse zwischen Mann und Frau?
Ein ganz grosses Missverständnis erfahre ich immer wieder beim Anfang von Sexualität. Und wenn ein Paar zum Sex kommt, dann ist es so, dass bei den Männern relativ, und wenn ich sage Männer, gibt es natürlich immer genügend Ausnahmen, bei den Frauen auch, aber dass es wenig Sinnesreiz braucht, um den Erregungsreflex auszulösen. Und das ist ein Reflex, das ist ein weites Missverständnis. Das heisst, eine Berührung oder der Geruch oder das Sehen von der Frau oder Liebesgefühl kann ausreichen, um den Erregungsreflex auszulösen, und der Mann weiss, wow, ich bin parat für alles. Bei den Frauen ist es häufiger so, dass wenn sie Berührungen merken, dass sie mal entweder finden, so, nein, jetzt muss ich noch, jetzt habe ich noch das, muss noch das erledigen. Oder aber sie denken, das ist noch schön, da kann man ein bisschen reinlehnen. Das ist kuschelig, oder? Aber sie wissen noch längst nicht, ob sie sich erregen können. Und es dann auch zu dieser Form von Sexualität kommt, von Erregung und Geschlechtsverkehr und Orgasmus. Und das ist ein grosses Missverständnis, oder? Die Frauen wissen dann, dass die Männer frustriert werden, wenn sie so nach einer halben Stunde streicheln und küssen und so. Dann würden sie sagen, Schatz, jetzt ist gut, ich schaue jetzt noch meine Serie. Und insofern kommen sie wie unter Druck, dass sie eigentlich dann schon müssen entscheiden, ob sie Sex möchten oder nicht, wenn sie es gar noch nicht wissen. Und hang herum, wenn der Mann dann nach einer halben Stunde streicheln irgendwie das gehört, fühlt er sich extrem zurückgewiesen und hat das Gefühl, hey, also, was mache ich da falsch? Ja, das sind so Missverständnisse, wo zu viel Problematik dann führt im Anschluss dann.
Reden ein paar von sich aus genug über so Sachen oder brauchst du auch eben vielleicht euch dazu dann?
Sie wissen es häufig beide nicht.
Also sie wissen es nicht einmal selber, ja.
Sie wissen einfach, dass zum Beispiel er mehr Lust hat wie sie. Und wieso, dass sie immer noch weniger Lust bekommt, was die Dynamik dann eben ausmacht, das wissen häufig beide nicht. Manchmal merkt der Mann einfach, je mehr auf die Frau zugeht, desto mehr zieht sie sich zurück. Und das gibt natürlich dann noch mehr Frustration in der Beziehung. Und ein weiteres Missverständnis, das ich vorher angeführt habe, ist das mit dem Erregungsreflex. Also viele Frauen interpretieren die Erektion des Mannes nicht ganz richtig zumindest. Und der kleine Unterschied finde ich noch wichtig. Also es ist ein Reflex und das ist bei Frauen und bei Männern gleich. Der Erregungsreflex, nur die Frauen können einfach inkognito bleiben. Also können es tun, wie wenn nichts wäre. Das kann der Mann weniger gut. Und ein Reflex heisst, es ist wie Nüsse. Man kann es schon unterbinden, aber es ist, man muss relativ schlecht denken oder irgendwie, um das können unterbinden. Und der Reflex, der wird ausgelöst durch Nähe, durch Liebe, durch Geruch, durch irgendeinen Sinnesreiz. Und die Frauen denken dann häufig, ja, logisch, oder? Was hat er vor? Er will Geschlechtsverkehr, ist ja klar. Also der will nur das, oder? Er will nur das eine.
Obwohl er gar nicht dafür kann, dass er jetzt halt das Signal sendet.
Dass er eine Erektion hat, ja. Genau. Aber natürlich haben dann auch viele Männer hätten dann auch gerne Sex. Dort haben sie dann wieder recht, die Frauen. Aber sie tun den Männern zuerst auch mal ein bisschen Unrecht. Also, dass sie das extra machen, das machen sie nicht.
Das stimmt, ja. Das kann ich bestätigen. Ihr habt noch vorgeschlagen, also ein weiteres Thema, das wir ansprechen, den Leistungskatalog von der jüngeren Generation. Sieht in dem Fall anders aus als der von einer älteren Generation?
Ja, das glaube ich tatsächlich. Also vor 15 Jahren ist es noch nicht so ausgesehen, dass man verschiedenste Praktiken machen muss, dass man die Häufigkeit auch, oder dass die so, es kommen junge Paare zu mir und haben in meinen Augen überhaupt kein Problem. Aber sie leiden wahnsinnig darunter, weil sie nicht jede Woche mindestens einmal Sex haben, nachdem sie schon vielleicht 2-3 Jahre zusammen sind. Es wird zu einem ganz grossen Problem. Und je mehr etwas problematisch ist in der Sexualität, desto schlechter wirkt sich das nachher auf die Lust aus und auf das Spielerische in der Sexualität.
Also das müsste gar nicht sein, einmal pro Woche Sex haben?
Nein. Also von mir aus mehr oder von mir aus weniger?
Weniger wäre also möglich. Also es gibt, ja, gibt auch unterschiedliche Erwartungen. Aber wenn man jetzt die Erwartung nicht teilt, kann es auch okay sein, wenn man dann die nicht erfüllt, dem Partner. Ist ja dann halt die Frage, wer nimmt sich jetzt zurück oder wo liegt der Kompromiss dann halt? Einer will vielleicht mehr als der andere.
Ja, genau.
Wie löst man so ein Problem?
Ja, genau. Ich schaue meistens beide Seiten an und schaue, wie, was braucht denn, wenn es zu einem Leidensdruck kommt überhaupt. Oder? Der Leidensdruck ist häufig derjenige, der mehr möchte. Aber auch natürlich bei der Person, die weniger möchte und dann unter Druck kommt. Also es gibt auf beiden Seiten Leidensdruck. Und bei der Person, die weniger möchte, schaue ich, was würde dann mehr Boden schaffen, dass die Lust sich besser verbreiten kann. Da sind verschiedene Themen drin. Und bei demjenigen, der mehr Lust hat, wie kann er besser damit umgehen? Auch vielleicht mit nicht all dem Sex, den sie oder er bekommt, können zufriedeniger sein? Oder was für Variationen von Sexualität können sie vielleicht miteinander haben, wo die Lust von beiden nicht immer genau gleich stark sein muss? Und es dann zu verschiedenen Variationen in der Sexualität in der Praktik dann kommt.
Was ich auch den Eindruck habe, ist so in einer heterosexuellen Beziehung, dass dort der Mann zum Teil auch ein das Gefühl hat, wenn er jetzt nicht den Wunsch der Frau entspricht, ist er eigentlich der, der einen Fehler macht. Also man hat so ein das Gefühl als Mann zum Teil, dass man eigentlich immer so ein der ist, was nicht richtig macht eigentlich.
Ja.
Stellen Sie das auch fest, woher kommt das eventuell?
Das stelle ich heute viel, viel mehr fest als früher. Dass viele junge Männer verunsichert sind. Dass sie das Gefühl haben, sie müssen der Frau einen Orgasmus machen, sie müssen genug lang durchheben, sie müssen die Erektion, was weiß ich, wie lange behalten, in jeder Situation eine bekommen und so weiter. Und es ist ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, was ich jetzt sage. Ich denke, das eine hat tatsächlich mit dem Pornokonsum zu tun, wo ich nicht schlecht finde per se. Ich finde es in Ordnung. Es hilft, den Erregungsreflex auszulösen. Das ist hilfreich, ist arbeitssparend für den Mann.
Finde ich auch nicht so
schneller,
ja.
Oder?
Mhm.
Aber ich merke auch, dass das den Leistungskatalog unterstützt. Oder? Weil dort die Pornodarsteller, die können ja immer, die haben immer mega grosse Geschlechtsorgane und so weiter.
Fragt man sich auch, wie machen die das?
Ja, genau, es sind nämlich arme sicher. Wie heisst das amigs, das zwischen den Filmen? Kann man doch einen Ausdruck für das, dass man kann, auch bei Spielfilmen, dass man kann in die Kulissen hineinschauen kann eigentlich und dann wird man sehen, dass die einen wahnsinn Stress haben, die Männer. Also an ihrem Penis rumrubbeln wie wahnsinnig, dass der irgendwie noch steht und ich weiss nicht, also schwierig, oder? Aber es fördert den Leistungsdruck der Männer, oder? Und die Frauen sind ja dort immer orgastisch oder multiple sogar orgastisch und das entspricht nicht der Realität. Und solange dass das Männer oder auch die wenigen Frauen, die Pornos schauen, dem sehr bewusst gsi sind, dass das nicht die Realität ist, ist das noch gegangen, oder? Und heute verwischt sich das, die Realität mit Virtualität. Und das ist sicher mit ein Grund, aber auch sonst natürlich die Leistungsorientiertheit in der Gesellschaft und die Sexualität immer mehr nicht einfach soll Spass machen, sondern eben auch einen Leistungsaspekt hat. Ja.
Vor 50 Jahren sind Pornofilme noch nicht so verbreitet, oder das hat sie auch vielleicht gar noch nicht, ich weiß es nicht. Wisst ihr,
ja,
Bescheid?
Also vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, ist es mit dem Internet gerade gekommen. Das war so ein grosser Sprung natürlich gewesen. Oder vorher hat man einen Film in den Laden kaufen gehen. Also man hat sich gezeigt, das Stemmschwelle war einfach höher gewesen, oder? Also man hat das Heftchen am Kiosk gekauft und man hat dann schon zuerst in eine andere Stadt fahren, aber sonst ist man gesehen worden. Und da ist sicher ganz viel passiert mit dem Internet, wo die Hemmschwellen einfach oben runtersetzt und jeder kann das, ist jederzeit zugänglich.
Sind aber schon eher Männer, die das konsumieren?
Eher Männer, ja. Es gibt auch Frauen, aber die meisten Pornos sind für Männerbedürfnisse auch gemacht.
Und aber Frauen wissen ja, hat man ein bisschen den Eindruck, trotzdem, was in diesen Filmen passiert. Aber wenn sie das vielleicht nicht so häufig konsumieren, wie findet der Transfer denn statt von Filmen ins Schlafzimmer von jungen Leuten? Dass die Frau dann halt auch weiss, was jetzt vielleicht erwartet. Was hat ihr das Gefühl?
Ich glaube tatsächlich auch, dass auch junge Frauen vielleicht weniger schauen, aber dass sie schon reinschauen.
Und um zu wissen, schon, was der Mann erwartet.
Ja, schon früh damit konfrontiert werden, mit dem Leistungskatalog von Oral, Manuell, Anal, ich weiss nicht, verschiedene Stellungen und Spielzeuge. Und das ist ein grosses Thema, auch außerhalb der Pornofilme, also in den Medien auch. Also sie sind schon informiert, die Frauen. Und vielleicht dann eher Männer, die wie probieren, das dann einzuflechten in der Sexualität. Und das Zweite, was ich nicht schlecht finde. Ja, ich finde es einfach schade, wenn der Leistungsdruck so gross ist und man das Gefühl hat, ja, wenn man da nicht anal, manuell, oral und ich weiss nicht, was alles noch macht, dann hat man schlechten Sex. Das finde ich eine schlechte Entwicklung in meinen persönlichen Augen.
Also auch ganz simpel aufgebauter Sex, Missionarsstellung und fertig. Das kann auch etwas Gutes sein.
Kann durchaus etwas sehr Gutes sein, genau.
Vor 50, 60 Jahren hätte Sex wahrscheinlich noch so ausgesehen, wie ich das jetzt beschrieben habe. So, da hatten die alle etwa den gleichen Sex gehabt, in dem Fall.
Vor 50, 60 Jahren ist es nicht darauf angekommen, ob die Frau Lust hat. Ja, ich könnte jetzt, ich habe jetzt keine Studie darüber betrieben. Ja. Das hat natürlich ganz, hat dann schon anders ausgesehen. Ja. Und es war sicher mehr Geschlechtsverkehr gewesen, wobei das auch heute noch auch von den jungen Paaren häufigst verfolgt wird, das eine Ziel, der Geschlechtsverkehr.
Kann man eigentlich auch zu viel Sex haben? Wie viel Sex ist eigentlich gesund?
Also ich sage, es wird dort ungesund oder es hat ungute Auswirkungen, wo es dann auch in das dranghafte Verhalten hineingeht und jemand zum Beispiel heim muss, um Sex zu haben und nicht mehr kann Freunde treffen, also soziale Kontakte unterbunden werden, wenn jemand beim Arbeiten nur noch an mit sexuellen Fantasien beschäftigt ist. Das gibt es wahrscheinlich mehr, als man denkt. Dass, wenn es Konzentration beeinträchtigt beim Arbeiten, wenn Beziehungen vernachlässigt werden, die real könnten gelebt werden, dann finde ich, dann wird es ein bisschen ungesund. Ja.
Kann es auch körperlich irgendwann ungesund werden?
Ja, also der Penis kann also rot werden, er kann wehtun mit der Zeit.
Geschlechtskrankheiten, ist das etwas, das zugenommen hat über die Jahre? Das heißt, man vielleicht auch, gut, ich kann jetzt eben nicht sagen, wie das vor 50 Jahren aussieht, aber ich habe den Eindruck, junge Leute sind vielleicht auch ein bisschen offener grundsätzlich, es kommt vielleicht schneller zu Sex, man geht vielleicht mehr Risiken ein. Ist das eine gute Entwicklung für Geschlechtskrankheiten, sozusagen?
Ich weiss es nicht. Die tatsächlichen Zahlen weiss ich nicht. Aber ich glaube, dass die Jungen heute auch zwar vielleicht sich schneller auf Sexualität einlösen, aber sie auch vorsichtiger sind. Also gerade AIDS hat viel mehr Vorsicht nach sich gezogen. Also dass sich die Jungen häufig schützen vom Geschlechtsverkehr. In der Praxis höre ich es häufig als Thema dann auch beim Dranghaften, Sexualverhalten, wo es dann wie auch dazu gehört, der Kribbel auch ist, sich gewissen Risiken auszusetzen. Nicht bei allen, aber das kann sein, oder? Dass jemand ungeschützten Geschlechtsverkehr möchte oder Praktiken macht, wo es gar nicht möglich ist, sich zu schützen, weil erst dort dann quasi der Kribbel anfängt.
Oralsex wäre jetzt etwas, wo man vielleicht, man könnte sich schon schützen, aber vielleicht im Alltag sind die Möglichkeiten nicht so gegeben. Da würde jetzt also auch vielleicht wieder der Pornofilm durch die Popularisierung von dieser Praktik vielleicht das Risiko erhöhen, von Geschlechtskrankheiten zu verbreiten.
Wäre logisch, aber ich weiss es nicht von den Fakten her.
Was gäbe es für Möglichkeiten beim Oralsex, sich zu schützen vor Krankheiten?
Der ungünstige Kondom. Genau. Mehr weiss ich nicht, wie man sich sonst noch könnte schützen.
Gut, ja, man könnte einfach verzichten darauf, halt. Klar.
Genau.
Oder eben irgendeine, ich habe schon gehört von Schutzfolien, die es gäbe, vielleicht. Das hat sich aber noch nicht so durchgesetzt, glaube ich.
Kenne ich nicht, Schutzfolien, ja. Okay. Genau.
Aber grundsätzlich kann man schon sagen, jetzt die, durch das Aufkommen von den Pornofilmen, das hat den Sex von den Leuten schon ein bisschen bereichert bezüglich Kreativität.
Ja, das ist sicher die schöne Seite von der Pornografie.
Habt ihr eine Ahnung, also ich nehme an, die Praktiken sind jetzt auch nicht alle neu, aber gibt man sich da vielleicht auch in der Pornoindustrie Mühe, irgendwie neue Praktiken zu finden oder irgendwie noch weitere extremere Darstellungen halt hinzubringen, um da immer wieder etwas Neues zu bieten. Kommt dort auch sozusagen Innovation aus der Industrie?
Aus der Pornoindustrie?
Ja.
Ja, also ich glaube, Pornoindustrie, also von der Webseite her, sind das, glaube ich, nach Google und Facebook die meistgeschauteste Webseite. Das wird schon etwas heissen, oder? Das ist eine riesige Industrie. Und die machen natürlich alles und man kann auch alles schauen. Also jede Spezialität kann man schauen gehen. Dann gibt es immer auch gerade eine Gruppe dazu, wo man sich kann committen und ja, das hat so seine Folgen dann auch.
Mit Gruppen meint ihr?
Es hat für mich auch ein einen schalen Nebengeschmack, all die Gruppen, die es gibt und die Grüppli. Nämlich der, dass es wieder wie, wir brauchen immer Schubladen, oder? Wir haben Schubladen von Heterosexualität und Homosexualität und Bisexualität. Und jetzt gibt es immer mehr, es gibt jede Fetisch ist eine eigene Gruppe, jede, ich weiss nicht was, jede sexuelle Ausrichtung und die Asexuellen und die, ich weiss nicht was. Es gibt 100'000 Schubladen und ich finde, das schränkt Menschen auch wieder in die Schubladisiererei. Ja, man ist dann ein, man bewegt sich dann in diesem schmalen Rahmen innen und es ist einschränkend. Wir Menschen haben die Möglichkeiten, eigentlich vielseitig zu sein, die meisten, in der Sexualität. Und das finde ich eigentlich auch etwas sehr Gutes. Und auch etwas, das macht, dass man mehr kann in einer Partnerschaft, in einer längeren Partnerschaft leben, wenn man nämlich vielseitig ist und variieren kann mit dem, was man erotisiert.
Was würdet ihr sagen, wie viel darf man diesbezüglich, was Sexualpraktiken angeht, vom Gegenüber auch erwarten?
Erwarten kann man gar nicht. Schlicht und einfach. Was man darf, ist wünschen. Wünschen darf man immer, finde ich. Und ich finde es auch sehr wichtig, über die Wünsche dürfen zu kommunizieren und die Partner oder die Partnerin können zeigen oder sagen, weil das ist das, was man investieren kann, damit man in einer längeren Partnerschaft eine Sexualität hat, die befriedigend ist oder wo man sich selber einbringen kann. Aber fordern kann man gar nichts.
Wünschen dürfen wir, würde das auch empfehlen, wenn man vielleicht das Risiko eingeht, dann als Extremist da zu stehen oder als vielleicht schon abnormale Person sogar, je nach Praktik. Ist das trotzdem empfehlenswert, den Wunsch zu äußern, oder soll man dann vielleicht in gewissen Momenten doch besser für sich behalten dann und vielleicht anders ausleben?
Die meisten Menschen kennen ihre Partnerinnen oder Partner. Und wenn man das Gegenüber zu etwas verführen will, heisst es ja, das eigene Bedürfnis möglichst verlockend für den anderen darzustellen, sodass der andere oder die andere auf das eingeht. Also muss man ein bisschen weise vorgehen, ja, oder?
Wie macht man das am besten?
indem dass man den Partner kennt, weiss man, wie man das Gespräch kann führen kann, dass der andere vielleicht nicht gerade auf totale Ablehnung dem Thema gegenüber geht und indem dass man es eben nicht als Forderung stellt, sondern dem anderen vielleicht wie eine Welt darstellt, möglichst eine lustige Welt natürlich, wo das Gegenüber auch noch selber viel Einfluss nehmen darauf und entscheiden kann, vor allem, ob es sich mal mag, das Gegenüber auf die Idee einmal in der Fantasie sich darauf einzustellen oder vielleicht auch mal etwas auszuprobieren. Tatsächlich geht man aber immer das Risiko ein, wenn man Wünsche ausspricht, dass man sich bloßstellt, das ist die Verletzlichkeit. Und weil wir uns nicht verletzen wollen und ein paar, die länger zusammen sind, die keine Wünsche mehr aussprechen, führt es dazu, dass man immer den gleichen Sex hat und führt dazu, dass es ist ein Grund von mehreren, dass es immer weniger Sexualität in der Beziehung gibt. Also es ist sehr wichtig, Leidenschaft macht meines Erachtens aus, dass man sich mehr selber einbringt, ob das jetzt mit verschiedene Praktiken ist oder mit verschiedenen Tempis oder mit verschiedenen Charakteren oder mit verschiedenen Arten von Bewegung oder Berührung.
Ab wann, würde ich sagen, könnte man den Partner, ab wie viel Jahren, könnte man ihn gut genug? Jetzt hier ein Faustregel.
Ich denke, in der Verliebtheitsphase kennt man ihn am wenigsten gut und nachher kennt man ihn eigentlich recht gut.
Wie lange dauert die in der Regel an, die Verliebtheitsphase?
Ja, ich sage im Schnitt 6 Monate, aber das kann natürlich 3 Monate sein und das kann auch 2 Jahre sein.
Das wäre natürlich schön, ja, wenn es 2 Jahre wären.
Wunderbar.
Wenn man jetzt selber Sexualtherapeutin ist und ja, die Mechanismen kennt, hat man da persönlich wahrscheinlich kein Problem mehr in diesem Bereich.
Das ist ein Mythos, etwa der gleiche wie, dass der Mann immer und überall kann. Man hat in der Sexualität hat viel mit Lernen zu tun und man hat eigentlich nie ausgelernt. Ja, von dem her wird auch kein Sexualtherapeut das Nonplusultra leben, auch wenn er vielleicht viel weiss.
Wenn man diesen Beruf ausübt, muss man aber schon eine gewisse Beziehung haben zu der Sexualität. Oder was leitet einem auf diesen beruflichen Weg? Oder was kann einem da hinleiten?
Ich denke, es gibt ganz verschiedene Gründe. Wenn ich meine Kollegen oder Kolleginnen anschaue, dann sind es sehr verschiedene Motivationen, wieso dass jemand Sexualtherapeut wird. Und ich kann nur über mich reden, aber nicht über die anderen. Und ich denke, bei mir ist es das Interesse am Mensch eigentlich, wo mich auch zu meinem ersten Beruf geführt hat. Und dass das ein Thema ist, wo vor 15 Jahren ganz sicher tabuisiert war, in einem höheren Mass. Und es heute noch tabu ist, über Probleme in der Sexualität zu reden. Und das gelustet mich, mit Menschen über die Schwierigkeiten dort drin zu reden, über die Verletzlichkeit, die dort drin ist, oder einem Paar Möglichkeiten geben, über die Sexualität auch wieder zu mehr Intimität und zu mehr Verbindung zu finden.
Gibt es irgendwelche Anzeichen für Probleme, oder würde ich sagen, ab dem würde sich eine Paartherapie auch lohnen? Oder dann wäre sie vielleicht angezeigt? Oder könnte helfen?
In der Regel kommen die Leute immer erst sehr spät. wenn der Leidensdruck gross ist oder häufig auch, wenn ein Problem schon mehrere Jahre bestanden hat. Und das ist eine Schwierigkeit dann, ne? Weil ganz viel Enttäuschung, Zurückweisung, Frustration dann da ist, wo ja auch dann einen Platz braucht, damit es wieder besser wird. Und von dem her empfehle ich, man kann in eine Sexualtherapie auch einfach gehen, weil man eine Frage hat. Man kann auch nur einmal gehen, das ist kein Problem, so wie man in eine Ernährungsberatung vielleicht geht oder sich sonst ein Wissen aneignet.
Über Zoophilie, da hätte ich ja lieber nicht darüber reden. Ihr findet auch, dass das in den Medien ein bisschen zu viel Gewicht hat. Was könnt ihr da uns Medienschaffenden vielleicht für einen Ratschlag geben diesbezüglich?
In diesen 15 Jahren war es jemand, der das betroffen hat. Und ich glaube, das ist ein guter Ort, um zu schauen, was wie häufig vorkommt. Und ich finde es nicht gut, dass die Medien sich auf so Themen stürzen, und wo vielleicht für die Leser eine gewisse Geilheit, also es ist so eine Aufregung auslöst. Ah, da gibt es ja vielleicht noch etwas spannend, oder? Es gibt auch eine gewisse Kribbel, oder, wo vielleicht sonst ein bisschen fehlt in der Sexualität. Und ich finde das schade. Ich finde es schade, dass man nicht über die Probleme redet, die tatsächlich praktisch jedes Paar betrifft.
Das betrifft ja jetzt eher Bauernhöfe zum Beispiel. Also für die ist das Problem vielleicht. Ja.
Für den einzigen Mensch, der da war mit dem Problem, ja, ist kein Bauer gewesen.
Okay. Gut, dann glaube ich, haben wir einiges besprochen jetzt. Herzlichen Dank, Frau Kirschbaum. Weiterhin viel Erfolg und vielleicht sieht man sich das nächste Mal in einer Therapiesitzung, wer weiss. Danke.
Danke vielmals.
Ja, da haben wir doch einiges gelernt, würde ich meinen. Gut, ich habe jetzt das meiste habe ich schon gewusst, aber ich denke, für viele Hörerinnen und Hörer vor allem wird das doch sehr erleuchtend gewesen sein. Ja, die nächste reguläre Sendung wird dann sein am 17. September. Dort wird es sicher auch um Sex gehen, wieder wie eigentlich immer in unserer Sendung. Dann wird es aber auch gehen um Petra Gössi, einmal mehr. Es ist wieder einmal nötig, leider. Über die werden wir reden. Und dann werden wir euch erklären, warum das der bekannte Komiker Kilian Ziegler offenbar ein Problem hat mit unserem Walti. Der Kilian Ziegler hat sich negativ geäußert über eine Äußerung vom Walti in einer Frage in der Sendung. Dort hat der Walti, der Kilian, vermeintlich beleidigt. Oder auch nicht vermeintlich. Wir werden es klären bei uns in der Sendung. Sehr spannend zum Anhören. Wir machen das am 17. September auf Kanal K oder hier im Podcast-Feed innen. Saubere Sache. Bis dann, bleibt frisch im Schritt. Ciao.
Upwasser. The very good radio show for intelligent and good-looking people. Upwasser. With Lutz and Walti.